True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Es ist Mittwoch, der 12. Juli 1999, 9 Uhr morgens. Der Kölner Weihbischof Klaus Dick schließt den Schrein des heiligen Severin auf und schraubt eine Bergkristallkugel ab, damit der Metallgiebel des Gehäuses abgenommen werden kann. Zum Vorschein kommt ein versiegelter Holzkasten, um den drei Eisenbänder und zwei Lederbänder gebunden sind. Auf dem Deckel liegt ein Schlüssel, mit dem sich ein Schloss öffnen lässt. Die Bänder werden abgemacht, der Deckel kann geöffnet werden. Das Innere des Kastens ist mit offensichtlich uraltem Seidenstoff ausgeschlagen. In dem Kasten liegt ein Bündel. Auch hier ist der Stoff ganz offensichtlich hunderte, vielleicht über 1000 Jahre alt. Der Stoff wird ausgebreitet, man findet die Knochen eines Menschen. Sind das die Überreste des Kölner Lieblingsheiligen, des heiligen Severin? Des Mannes, der vor 1600 Jahren Bischof von Köln war? Man wird die Knochen, den Schrein und die Tücher in den nächsten Wochen untersuchen. Aber eins ist dem Bischof und den 20 Zeugen, die bei der Schreinsöffnung dabei sind, jetzt schon klar. Es müssten eigentlich viel mehr Knochen in der Kiste liegen. Es fehlt der komplette Oberkörper und es fehlt der Kopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln, in der wir uns mal wieder weit zurück in der Kölner Stadtgeschichte bewegen. Wir sprechen über den wohl ältesten Cold Case der Stadt. Wobei, so ganz genau weiß man es nicht, wann und wie dieser Kriminalfall zu datieren ist. Wir werden also wild spekulieren müssen, wenn wir Schlussfolgerungen aus einer spannenden Spurensuche ziehen wollen. Warum liegt nur der halbe Severin in seinem Schrein? Wo ist der Oberkörper des Kölner Schutzheiligen? Was ist mit seinem Schädel geschehen? Haben wir es mit Grabräubern zu tun? Mit Grabschändung? Mit dem illegalen Handel von Gebeinen von Heiligen? Mit Betrug? Vielleicht sogar mit einem subversiven Angriff auf die Sicherheit der Stadt Köln? Man muss nämlich wissen, die Gebeine von Heiligen waren in früheren Zeiten so etwas wie der Versicherungsschutz für eine Stadt. Die Knochen eines Schutzheiligen zu stehlen oder heimlich zu verkaufen, das wäre durchaus als Angriff auf die ganze Stadt zu verstehen. Im Denken der christlichen Spätantike oder des Mittelalters war das Hochverrat. Wir haben über diese Art des ganz besonderen Versicherungsschutzes ja schon ausführlich in der Folge über die heilige Ursula und ihre 11.000 Gefährtinnen gesprochen. Dass deren mutmaßliche Gebeine auf einmal so wichtig für Köln wurden, hatte auch damit zu tun, dass die Stadt eben einen besseren Versicherungsschutz brauchte. Die Wikinger hatten im 9. Jahrhundert Köln geplündert und die Hunnen waren im Anmarsch. Da musste dringend etwas geschehen. Umso folgenreicher, wenn das, was man zum Schutz hat, auf mysteriöse Weise verschwindet. Denn die Gebeine des Severin schienen tatsächlich zu wirken, denn das Besondere an der kaum bekannten, aber doch verheerenden Wikinger-Invasion war, während die Angreifer alles Mögliche platt gemacht hatten, abfackelten und zerstörten, was ihnen in den Weg kam, blieb die Severinskirche offenbar unversehrt. Für die ganze Stadt reichte der Versicherungsschutz nicht, aber doch wenigstens für diese Kirche. Nun mag manche Zuhörerin, manch Zuhörer denken, was redet der Mann da? Aber so schräg, wie das alles heute klingen mag, ist es eben über eine sehr, sehr lange Zeit nicht gewesen. Dafür muss man sich gar nicht in die Zeit des Mittelalters hineinversetzen. Der Glaube an die wundersame Kraft von Reliquien ist vielerorts bis heute präsent. Dafür mag auch die Schreinsöffnung im Jahr 1999 stehen. Der damalige Kardinal Joachim Meissner hatte nämlich um ein Stückchen Knochen gebeten. Er wollte ein kleines Stück vom heiligen Severin als Geschenk mit nach Bologna nehmen. Und auch die Pfarrkirche St. Severin in Bonn-Bad Godesberg-Mehlem wollte etwas abhaben für die Weihe eines neuen Altars. Geöffnet werden musste der Schrein aber vor allem aus einem anderen Grund. Ruth Wolfgram, heute Mitarbeiterin der Akademie für uns Kölsche Sprach, erinnert sich.
Als Messdienerin in St. Severin in den 1990er Jahren, da gab es immer einen Höhepunkt. Das war die Severinus-Schreinsprozession. Da wurde dann die Kiste mit dem Severinus aus dem Gehäuse geholt und vorne während der Severinus-Woche präsentiert. Man zog los mit dem ganzen Tross Es war feierlich, man war Teil einer ja nicht mehr so oft vorkommenden Tradition innerhalb Kölns. Neben der Tatsache, dass das alles als Messdienerin eine Vorbereitung erforderte, ganz, ganz häufige Proben, noch viel öfter als in der Ostermesse, kam dazu dann der Faktor in diesem besagten Jahre, das Wetter hat leider nicht immer mitgespielt. Da konnten wir noch so mit unserer Prozession durch die Severinsviertel ziehen und den Heiligen von Ort zu Ort tragen. Da waren uns aber trotzdem der Petrus und der Himmel nicht immer hold. Und jedem besagten Jahr, in den 90er Jahren, fing es an zu schütten. Es regnete. Und wir kamen noch nicht mal weiter als bis zu unserer ersten Station im Klösterchen. Die Gewänder wurden hochgerafft. Der Schrein wackelte ganz furchtbar auf den Schultern der 6 Männer, die ihn trugen. Und wurde dann ganz, ganz schnell, weil nur durch einen Samtbaldachin geschützt, wieder zurück nach Zinterfring gebracht. Ja, und da war das Unglück eigentlich schon geschehen. Wir alle klitschnass. Der Schrein klitschnass. Und dann stellte sich natürlich die Frage, was ist mit dem Severin? Sind die Knöchelchen auch nass geworden?
Soweit die Erinnerung von Ruth Wolfgram, einer ehemaligen Messdienerin von St. Severin. Es ging also vor allem um die Frage, ob nach einem sehr heftigen Regenguss Restaurierungsarbeiten am Schrein nötig geworden sind. Zu Gast im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger ist einer, der damals im Platzregen den Schrein mitgetragen hat und ebenfalls rennen musste. Er ist weiterhin aktiv in der Pfarrei im Severinsviertel und zwar als Mitglied im Kirchenvorstand dieser wunderschönen romanischen Kirche im Fringsfädel, dem Herzen der Stadt. Herzlich willkommen, Joachim Oepen. Er war auch dabei an jenem 12. Juli 1999, als der Schrein geöffnet wurde. Joachim Oepen ist der Leiter des historischen Archivs des Erzbistums Köln. Er ist ein Experte für die Kölner Kirchengeschichte. Also in mehrfacher Hinsicht genau der Richtige, um mit uns auf Spurensuche zu gehen. Wir beide kennen uns aus verschiedenen Zusammenhängen. Auch in der Uni beim Geschichtsstudium sind wir uns über den Weg gelaufen. Joachim, wie ist das? Man steht an einem Junimorgen im Hochchor von St. Severin, während eine uralte Kiste geöffnet wird, in der man die Gebeine eines Bischofs aus der Spätantike vermutet. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, das ist eigentlich ein faszinierendes und unvergessenes Erlebnis. Das sind ja in diesem Jahr genau 25 Jahre her. Das war 1999 und mir ist das immer noch präsent, wenn dich auf einmal so ja der Hauch der Jahrhunderte umweht. Vor allem, wenn man auf so völlig unerwartete Funde und Befunde stößt.
War es eine Überraschung, als dann die Tücher aufgeschlagen worden sind und dann nur eine sehr überschaubare Anzahl an Knochen zum Vorschein kam?
Ja, durchaus. Es war auch schon eine Überraschung mit den Tüchern überhaupt, dass es so alte und so wertvolle Textilien waren. Ganz einfach deshalb, es gibt frühere Öffnungsprotokolle, zuletzt eben eins von 1960, und da stand halt lapidar drin, naja, da seien irgendwelche Tücher, in die man dann die Knochen des Heiligen Severin, die Gebeine des Heiligen Severin eingewickelt hätte. Und eine nähere Beschreibung gab es da nicht. Und insofern war das natürlich gleich eine mehrfache Überraschung, eben, dass es kein vollständiges Skelett ist, dann diese Wahnsinnstextilien und überhaupt auch diese Reliquienlade, davon wusste vorher niemand was.
Hat denn irgendeiner, der da stand, irgendwie gerufen, wo ist der Kopf? Konnte man das direkt sehen, dass wichtige Teile fehlen?
Also es war ein Arzt dabei, der sich das sehr genau angeguckt hat und sagen wir mal, da ist ja auch so ein bisschen ehrfürchtige Stille sozusagen, ne? Wenn man auch in diesem sakralen Umfeld und so weiter. Also insofern hat da keiner gerufen, wo ist der Kopf. Aber es war halt relativ schnell klar, das sind irgendwelche Arm- oder wie sich nachher halt herausgestellt hat, vor allem Beinknochen, und das ist auf jeden Fall kein vollständiges Skelett.
Hat man eigentlich im Vorfeld diskutiert, was man macht, wenn man den Schrein geöffnet hat und Dinge sieht, mit denen man gar nicht gerechnet hat, also wenn vielleicht Hühnerknochen oder irgendwas oder gar nichts drin gewesen wäre, hat man das im Vorfeld besprochen?
Das ist überhaupt nicht diskutiert worden. Das hängt eben auch viel so mit diesem, ja, ich sag mal so katholischen Verständnis von Reliquien zusammen. danach kommt es ja eigentlich gar nicht so auf die Echtheit im naturwissenschaftlichen Sinne an, das ist ja gar nicht das Entscheidende, sondern so die Verehrung, die sich mit denen verknüpft. Bei vielen Reliquien wissen wir ja auch, Gerion und Ursula, das sind legendenhafte Gestalten. Also insofern ist das gar nicht so entscheidend, wie echt in diesem Sinne dieser Befund ist. Es sind eigentlich eher so praktische Gründe, warum man im Vorfeld diskutiert, macht man jetzt so eine Schreinsöffnung? Also da muss halt ein Bischof herangekarrt werden, der das offiziell übernimmt. Die Versiegelung muss aufgebrochen werden. Nachher muss das Ganze wieder versiegelt werden. Also das ist schon ziemlich das Prozedere. Und darum geht es dann mehr, dass man so eine Schreinsöffnung ja wirklich alle paar Jahrhunderte noch macht.
Es gab mehrere Schreinsöffnungen vor 1999, eine hast du schon erwähnt, die lag noch gar nicht so lange zurück, 1960. Was war denn von früheren Öffnungen bekannt? Gab es da Protokolle, wusste man ungefähr, was auf einen zukam oder blieb es bei diesen vagen Angaben, von denen du eben gesprochen hast?
Genau, ich würde erst mal sagen, wovon sind die überhaupt bekannt, frühere Öffnungen? Denn so die Schriftquellen hat man dann sehr schnell gesehen, die reichen bis ins 16. Jahrhundert oder so zurück. Und tatsächlich war dann die wichtigste Quelle für frühere Schreinsöffnungen diese Reliquienlade mit den ganzen Siegeln früherer Schreinsöffnungen. So, und da war dann relativ schnell klar, es hat also eine Schreinsöffnung oder eigentlich eine Verschließung, von daher stammen ja die Siegel, 948 gegeben, dann kurz vor 1100 im 16. Jahrhundert, dann nochmal 1829 und 1960. Ich erwähne alle die Daten, weil da wird eigentlich klar, so eine Schreinsöffnung hat in den letzten 1000 Jahren im Schnitt alle 250 Jahre nur stattgefunden. Und das erklärt auch so ein bisschen ja diese Faszination, wenn man eben da reinguckt, das werden wir nicht mehr erleben, unsere Kinder wahrscheinlich auch nicht und möglicherweise auch unsere Enkel nicht. Also das ist das eine. Und das erklärt auch, wenn man so selten so eine Schreinsöffnung vornimmt, warum dieser ganze Befund eigentlich so ungestört überliefert ist.
Wir haben über die Gründe dieser Schreinsöffnung schon gesprochen. Was waren denn früher Gründe, um den Schrein zu öffnen? Also warum hat man 1960 den Schrein geöffnet?
Also meistens waren Gründe, dass man irgendwie eine Umbettung von Reliquien vorgenommen hat, also von einem Schrein in einen neuen Schrein etwa, oder eben Abgaben von Reliquien. Und das war auch 1960 der Fall. Wir sind ja dann so in der relativen Nachkriegszeit und in Deutschland war so ein bisschen, ja, Stichwort Wirtschaftswunderland, ein bisschen Wohlstand herrschte und dann war so die Idee, so die deutschen Katholiken, Katholikinnen helfen den Christen in Italien, das war eben sehr viel ärmer und da gab es dann so eine Art Patenschaften, dass sich jedes deutsche Bistum irgendwo in Italien einen Ort rausgesucht hat, wo man eben die Gründung einer Kirche, einer Pfarrei irgendwie unterstützt. Und in Köln war das eben Bologna. Und der damalige Kölner Erzbischof, der Kardinal Frings, der hat dann eben, ja, hatte dann so die Idee, diese neue Kirche in Bologna, die eben St. Severin zu benennen. Das ist die heutige Pfarrkirche San Severino, so am Ortsrand von Bologna. Naja, und da sollten eben auch Reliquien von wem? Vom heiligen Severin her. Deswegen hat man die Schreinsöffnung vorgenommen.
Also man hat einen Teil der Knöchelchen verschenkt,
genau,
nach Italien.
Wobei das wirklich nur winzige kleine Stücke sind.
Jetzt sind die technischen Möglichkeiten ja 1999 ganz andere gewesen als in früheren Jahrhunderten oder auch im Jahr 1960. Man konnte ganz anders mit den Dingen umgehen. Man hat sehr vieles herausbekommen und erforschen können. Das ist alles sehr spannend. Da haben sich Fachleute mit den Stoffen beschäftigt, mit dem Schrein, mit den Materialien und vielem mehr. Und es gibt natürlich auch neue Möglichkeiten, die Knochen zu untersuchen, um herauszubekommen, ob denn da nun wirklich der heilige Severin drin liegt. Wir wissen, du hast es gesagt, bei vielen anderen Heiligen ist das nicht immer so. Die Gebeine der heiligen Ursula und der 11.000 Jungfrauen, das sind in Wahrheit die Knochen aus Gräbern eines römischen Friedhofs. Ganz viele Heilige hat es höchstwahrscheinlich gar nicht gegeben. Das gilt nicht nur für die Ursula, sondern eben auch für unseren Schutzpatron, den heiligen Gerion. Das fällt manchem schwer zu glauben, aber es ist wahrscheinlich so, den gab es wohl nie. Da haben wir es mit schönen und sinnstiftenden Legenden zu tun, aber nicht mit wahren Geschichten. Deshalb dürfte man sehr gespannt gewesen sein auf die Ergebnisse der anthropologischen Untersuchungen der Knochen aus dem Severin-Schrein. Man konnte Bein- und Fußknochen untersuchen, außerdem zwei Zahnfragmente und ein kleines Zahnschmelzstück. Was haben denn die Untersuchungen im Labor ergeben?
Ja, die Untersuchungen haben eigentlich eine ganze Menge ergeben, nämlich, dass es sich zunächst mal um die Gebeine eines Mannes handelt, der circa 55 Jahre alt war. Das ist nach spätantiken Maßstäben, ist das schon ein älterer Mann. Kannst rausschneiden, müssen wir leider so zur Kenntnis nehmen. Und der ist spätestens so um das Jahr 410 nach Christus gestorben. Er wurde dann nach seinem Tode einbalsamiert, war also eine höherrangige Bestattung. Seine Kindheit hat der verbracht, auch das nicht ganz unwichtig, am linken Niederrhein oder im südlichen Bayern. Und diese ganzen Befunde passen eben zu einem Bischof Severin, von dem wir ja eigentlich nur wissen, dass es ihn offenbar gegeben hat und dass der um das Jahr 400 eben der dritte namentlich bekannte Kölner Bischof war. Und dazu passt das eben. Mit dem Stichwort linker Niederrhein oder südliches Bayern, das ist deswegen relevant, das ist eben schon die römische Welt gewesen und man kann sich schlecht vorstellen, dass ein Bischof im spätantiken Köln mit dem lateinischen Namen Severinus eben nicht aus der römischen Welt stammen würde.
Das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Man kann an den Knochen sehen, wo jemand seine Kindheit verbracht hat.
Genau. Und zwar hängt es damit zusammen, dass jeder von uns in der Kindheit während des Knochenwachstums mit der Nahrung irgendwelche Isotopen aufnimmt, die dann in den Knochen irgendwie eingelagert wird. Das ist jetzt ein bisschen laienhaft geschildert. Und an der Zusammensetzung dieser Isotopen, das ist also alles kartografiert, kann man eben feststellen, wo dieses Individuum seine Kindheit verbracht hat.
Das ist Wahnsinn. Und das nach so vielen Jahrhunderten, ne? Das ist kaum vorstellbar. Man hat nicht nur Knochen von einem Menschen gefunden, man hat auch Mäuseknochen gefunden und Käferflügel. Wie ist das zu erklären?
Also diese Käferflügel, die sind auch nochmal ganz spannend, weil die gehören mit zu den ältesten Objekten tatsächlich. Die sind ja nochmal ein bisschen früher, ein bisschen älter als der Mensch, der da bestattet wurde, mutmaßlich der heilige Severin. Die sind nochmal so roundabout eine Generation älter. Und die deuten eben darauf hin, dass diese Erstbestattung von diesem Leichnam, dass der eben in einem Steinsarkophag stattfand, wo eben diese Käferflügel oder diese Käfer sich häufig ansammeln. Nochmal spannender ist das mit dieser Maus, denn auch diese Maus ist eben datiert worden, beziehungsweise sind es Reste von drei Mäusen, Mäuseknochen, Zwergmäuse, ausgewachsen 2 Zentimeter. Und die sind in der Mitte des 10. Jahrhunderts sind die eben verendet in dieser Reliquienlade. Und bevor sie da verendet sind, haben sie uns, man muss ja schon fast sagen, den Gefallen getan, diese ganzen Textilien, die da drin sind, anzuknabbern. So, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, wie man das so technisch ausdrückt, das ist der Terminus antequem, zu dem diese ganzen Textilien, die ja alle aus dem 7. bis 10. Jahrhundert stammen, in diese Reliquienlade reingekommen sind. Denn man muss sich immer vor Augen halten, das eine ist das Alter dieser Textilien, das sagt ja in der Regel nichts darüber aus, wann die da hingekommen sind. Und das ist eben das Besondere an diesem Befund, dass eben in dem Fall wir dank der Mäuse sagen können, Mitte des 10. Jahrhunderts war das eben schon alles beisammen. Und nebenbei bemerkt, ist das ja eine nette Geschichte mit der Maus.
Das stimmt, aber wenn man fragt sich, wie die da reingekommen sind, zu welchem Zeitpunkt die reingehüpft sind, um dann noch in dieser Kiste mit im Beisein des heiligen Severins, mutmaßlich des heiligen Severins, dann noch ein bisschen zu leben. Und an den Knochen haben sie nicht genagt, aber an den Tüchern.
Also wir waren ja nicht dabei, aber man kann das ungefähr so rekonstruieren, dass man möglicherweise als diese Reliquienlade, die ja aus der Mitte des 10. Jahrhunderts, 948, aus dieser Zeit stammt, als sie sozusagen eingeweiht worden ist, dass man da bei irgendeiner liturgischen, gottesdienstlichen Feier das das so ein bisschen alles geschmückt hat, möglicherweise mit irgendwie Strohbündel oder so, denn auch da gab es so ein paar Reste, die man da gefunden hat. Und dass da irgendwie die Mäuse dran drin gesessen haben. Naja, und spätestens als dann Menschen an diese Reliquienlade herangetreten sind, haben die halt Angst bekommen und sind in die Kiste gehüpft. Und nach Ende der Feierlichkeiten hat man die Kiste zugemacht, versiegelt, und dann waren die Mäuse eben gefangen.
Es gibt eine Geschichte zu einem der jüngeren Stoffe, die ist spannend, weil man ziemlich genau sagen kann, wo der Stoff herkommt, wie er hergestellt worden ist und wie er transportiert worden ist.
Das ist der einzige Stoff, das einzige Textil, für das man keine anderweitige Erstverwendung nachweisen kann, bevor das in die Reliquienlade reingekommen
ist. Es ist dafür gekauft worden.
Es ist offenbar dafür gekauft worden. So, und es gibt zum einen eine Spur noch der Herstellung. Da ist an der Seite so eine Kordel, die bei dem Webprozess eine Rolle spielte, die eben nie entfernt worden ist. Und dann haben wir eben eine Aufschrift, ganz spannend, von hebräischen Buchstaben. Und auch da hat leider genau die Maus geknabbert. Trotzdem, die Experten der Israelischen Nationalbibliothek konnten das entziffern. Das ist also ja eine Grußformel und der Name eines jüdischen Mannes, Josef, heute noch gut als Name bekannt. Und daraus kann man eigentlich so rekonstruieren, das dürfte der Name eines jüdischen Händlers sein, der dieses Textil aus diesem frühen islamischen Kulturkreis, also aus dem Bereich des heutigen Syrien bis hin nach Usbekistan, eben hierhin in den Westen gebracht hat.
Für eine christliche Verehrung, eine christliche Bestattung.
Genau, und das, finde ich, weiß auch nochmal über den eigentlichen Befund ein ganz Stück weit hinaus, denn wir haben es damit zu tun, mit einem frühislamischen Textil, das von einem jüdischen Händler nach Europa gebracht wurde und dann eben als christliches Reliquientuch diente. Und das zeigt eigentlich sehr schön, dass über weite Strecken der Geschichte diese drei großen monotheistischen Religionen in einem sehr viel engeren, ja auch kulturellen Austausch standen, als wir das heute so wahrnehmen und, muss man ja leider sagen, als es heute oft der Fall ist.
Wir sammeln Indizien für die Frage, gab es oder war es der Severin, der da liegt? Ist das eine echte Persönlichkeit? Du hast mir die Räumlichkeiten unter der Kirche gezeigt, die Ausgrabungen gezeigt in St. Severin und das ist sehr spektakulär. Du sagst selbst, das ist eine wahre Schatzkammer. Die könnte man noch ein bisschen besser darstellen. Das muss man irgendwann mal angehen in dieser Stadt oder auch in diesem Erzbistum. Aber was da ist, ist schon sehr beeindruckend. Und auch da finden wir ja Hinweise und Spuren, die uns ein bisschen weiterbringen in der Frage, ist es der heilige Severin, der da tatsächlich in der Kiste drin liegt? Es gibt ein Gräberfeld, wo man Sarkophage ausgegraben hat. Was kann man da lernen? Was kann man sehen?
Also wir sehen eben unter der heutigen Kirche den Ursprungsbau von St. Severin. Das ist erstmal ein ganz normaler römischer, spätrömischer Grabbau, der noch nicht mal mehr ein christliches Grab gewesen sein muss. Aber irgendwann, so im 5., 6. Jahrhundert, wird eben dieser ursprüngliche Grabbau ausgebaut. Und da kann man annehmen, dass es dann ein erster Kirchenraum war. Als solcher wird er auch von den Archäologen angesprochen. Und es verknüpft sich dann eben sehr schnell damit das Grab dieses Kölner Bischofs Severin, der da eben verehrt wurde. Das Grab selber ist nie gefunden worden und ist bis heute unbekannt, gibt es verschiedene Überlegungen, aber es ist ganz klar, ein erstes Severins Grab ist nicht nachweisbar. Aber wir sehen eben auch jede Menge andere Bestattungen, die sich an diesem ursprünglichen Grabbau zur Kirche ausgebaut, so drumherum ballen. Man sucht eben im Tod die Nähe des verehrten Heiligen. Eine ganz übliche Form der Spätantike, des frühen Mittelalters, das ist so die Bestattung ad sanctos bei den Heiligen oder hier bei diesem Heiligen eben.
Und dass es ein besonderer Ort ist, sieht man dann auch daran, was in die Sarkophage mit hineingelegt worden ist. Also es müssen Leute gewesen sein, die jetzt eine Föß hatten, ne?
Genau.
Also die ein bisschen Geld hatten.
Genau, das waren kein Ärmlück, sondern man kann das an den Grabbeigaben erkennen, die leider heute nicht mehr am Ort sind, sondern die befinden sich durchweg im Römisch-Germanischen Museum. Man hat etwa da Schmuck gefunden Goldschmuck und man hat dieses Grab dann bezeichnet als, das ist das Grab der heiligen Frau. oder auch eine Bestattung, da hat man Reste einer hölzernen Leier gefunden und so ein Leinengewand, das mit so Goldfäden durchzogen war. Dieses Grab hat dann den Namen bekommen, das Grab des Sängers.
Ein Indiz müssen wir noch im Zusammenhang mit den Stoffen erwähnen. Es gibt einen ganz klitzekleinen Stoffrest, der noch viel, viel älter ist als die großen Tücher, die man gefunden hat. Auch der ist untersucht worden und er deutet darauf hin, dass das das Leichentuch sein könnte.
Das ist ein sogenannter Blöckchendamast. Auch das ein spätantiker, sehr wertvoller Damast, so datiert 3. bis Anfang 5. Jahrhundert. Und diese Datierung und der Fundort, der wurde nämlich aufgefunden in einer der Markhöhle dieser Knochen des mutmaßlich heiligen Severin, das deutet eben darauf hin, dass es sich um das erste Leichentuch handelt. Das sieht man auch nicht zuletzt daran, dass es eben kein bunter Stoff war, sondern der ist so strukturiert, dass durch die unterschiedlichen Webrichtungen, dass da so ein Muster entsteht mit so verschiedenen Blöcken. Deswegen Blöckchendamast, das ist der Name, der Fachterminus. Wobei man sich da klar drüber sein muss, wenn man sich da ein riesen Leichentuch vorstellt, dann geht das in die völlig falsche Richtung. Das sind gerade 2 × 1,7 cm. Also da muss man schon sehr genau hingucken.
Und damit konnte man dann eben in früheren Zeiten nichts anfangen und jetzt sehr viel. Der Jurist unterscheidet zwischen Beweisen und Indizien. Also wir haben keinen glasklaren Beweis, wann und wo und wie dieser Mann gelebt hat und dass es sich um den heiligen Severin gehandelt hat, vor allen Dingen. Aber es gibt eine sehr plausible Kette von Indizien, die Schlussfolgerungen erlaubt. Wir haben die Knochen, wir haben die Stoffe, wir haben Hinweise auf die Verehrung eines besonderen Menschen in frühmittelalterlicher bzw. spätantiker Zeit und einiges mehr. Also wagen wir mal ein Fazit. Ist das der heilige Severin, dessen Gebeine in dem Schrein liegen, den man in der Kirche im Severinsviertel bestaunen kann?
Also der eindeutige Beweis im juristischen Sinne, der ist sicherlich nicht zu führen. Aber es gibt doch, finde ich, vielsagende Indizien, sodass man mit aller Vorsicht, würde ich mal so formulieren, davon ausgehen kann, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es sich um diesen historischen Bischof Severin handelt. Diese Indizien sind zum einen diese ganze Untersuchung der Gebeine und dieser Bestattung und, aber eben auch zum anderen diese Verehrungstradition, die man eben auch schon seit dem 6. Jahrhundert greifen kann. Klar, rein theoretisch ist es immer noch möglich, man hätte bald nach dem Tod dieses Severin um 400 in einer Zeit des Umbruchs, ja letztlich von der Antike zum Mittelalter, kirchliche Aktivitäten, kirchliche Strukturen werden zurückgefahren, eigentlich so wie heute, dass man ja das Grab irgendwie vergessen hätte und dann 150 Jahre später etwa oder seien es auch nur 100 Jahre später, Neuaufschwung kirchlichen Lebens, dass man dann irgendeine Bestattung da rausgegriffen hätte und dann zufälligerweise eine Bestattung erwischt hätte, wo so alle Parameter stimmen. Also dieser Umkehrschluss, glaube ich, kann man doch sagen, der ist doch sehr an den Haaren herbeigezogen.
Also es ist sehr wahrscheinlich, dass er es ist. Wir können davon ausgehen, dass wir es im Gegensatz zu den anderen wichtigen Schutzheiligen der Stadt beim heiligen Severin mit einer real existierenden Person zu tun haben. Über das Leben des heiligen Severin wissen wir wenig. Der Mann war mutmaßlich der 3. Bischof von Köln nach Maternus und Euphrates. Wir befinden uns im 4. Jahrhundert, also in der spätantiken Zeit, einer Zeit des Übergangs vom Römischen Reich zum christlich geprägten Mittelalter. Da ist noch nicht so viel aufgeschrieben worden, auf das man sich berufen könnte, aber es gibt die überlieferten Erzählungen, die Legenden. Zu den Schätzen der Kirche St. Severin gehört eine auf Leinwand gemalte Lebensgeschichte des Heiligen. Und da sieht man nicht nur Bilder, sondern es gibt auch lateinische Texte unter den Bildern. Joachim Oepen hat diese übersetzt und das erfährt man auf den Bildern über den Bischof Severin, ein Auszug aus dem Severinszyklus.
Etwa im Jahr des Herrn 376, als die arianische Irrlehre die heilige Kirche allzu sehr befleckt hatte, kamen die heiligen Väter nahe der Stadt Agrippina zusammen, um den Arianer Euphrates abzusetzen und einen anderen geeigneten Bischof einzusetzen. Dies ist auch geschehen unter Mitwirkung göttlicher Gnade, die das Vorhaben auch durch die folgenden Zeichen bestätigte. Nachdem Euphrates abgesetzt war, wählten die rechtgläubigen Väter einstimmig den heiligen Severin zum Bischof, weihten und bestätigten ihn, wie es ihm lange zuvor durch den Geist der Weissagung vorausgesagt worden war. Sie stellten ihn an die Spitze der heiligen Kölner Kirche, worüber der ganze Klerus und das Volk sich freuten und erhabene Gebete an Gott richteten. Die gesamten Zustände der Kirche und die Riten erneuerte er zum Besseren und schmückte sich selbst durch guten Lebenswandel als Beispiel für die ihm anvertraute Herde.
Kurz zum Verständnis, die Arianer standen für eine abweichende Glaubensrichtung im frühen Christentum. Da ging es im Wesentlichen um die Streitfrage, ob es sich bei Gott, Jesus und dem Heiligen Geist um das gleiche Wesen handelte. Und die Stadt Agrippina ist natürlich Köln. Dieser gemalte Lebenszyklus geht weiter und kommt zu dem Punkt, warum aus Severin ein Heiliger wurde. Das ist tatsächlich etwas Ungewöhnliches, weil es überhaupt nicht spektakulär ist. Es geht um eine Art göttliche Eingebung, man könnte auch sagen, um ein bisschen Telepathie. Severin spürt in Köln, dass sein Lehrer und Freund, der Bischof Martin von Tours, gestorben ist. Genau, das ist der Martin, der an Sankt Martin besungen wird, der Mann, der seinen Mantel für den Bettler teilt.
Der allerseligste Bischof Martin von Tours entschwebte glücklich nach vielen berühmten Taten und staunenswerten Wundern, von Engeln begleitet zu den himmlischen Reichen. Zu derselben Stunde, in welcher der heilige Martin starb, begab es sich, dass der selige Severin die Kirche verließ, um die heiligen Orte zu besuchen. Und plötzlich, als er himmlische Gesänge hörte, sagte er zu seinem Diakon: »Mein Herr, der heilige Martin ist gestorben und nun führen die Engel Gottes seine Seele unter Lobgesänge zum Himmel.«
Man muss sagen, dass diese Texte aus dem Mittelalter stammen, also hunderte Jahre nach Severins Tod geschrieben worden sind. Diese Texte erwähnen weitere Wunder, so nach dem Motto: So eine Eingebung mit himmlischem Gesang könnte doch ein bisschen dünn sein. Man hat die Legende ein bisschen ergänzt. Zunächst gab es aber tatsächlich nur diese telepathische Verbindung zu St. Martin, von der berichtet der Bischof und Geschichtsschreiber Gregor von Tours. Der lebte im 6. Jahrhundert. Er nennt Severin gewissermaßen als Kronzeuge für die Himmelfahrt von St. Martin. Bei Martin werden alle Register gezogen, um seine Heiligkeit zu belegen. Der hat Tolles geleistet und dann fährt er auch noch in den Himmel auf. Bei unserem Severin ist das vergleichsweise dünn. Diese telepathische Verbindung zum Sterbenden ist für eine Heiligengeschichte eigentlich ein bisschen popelig, oder Joachim?
Ja, das ist wohl so und das deutet darauf hin, dass man eigentlich gar nicht viel über den Severin wusste. Als eben genau nur dieses eine Faktum. Und das hat ja in der älteren Forschung dann auch dazu geführt, dass man sagte, naja, die Kölner hatten keine Severinslegende, was eigentlich zu jedem ordentlichen Heiligen dazugehört, und hat sich dann deswegen in Bordeaux bedient.
Bordeaux wird wichtig, wenn wir uns nun an die Auflösung des Cold Case machen. Die Texte auf den Bildern des Severin-Zyklus, die in St. Severin hängen, beschreiben auch eine Reise von Severin nach Bordeaux, nach Frankreich. Diese aufgemalte Legende berichtet nämlich, dass Severin dort in Bordeaux auch gestorben und zunächst bestattet worden ist. Angeblich mussten die Kölner dann mit Gewalt drohen, um die Reliquien in die Stadt zurückzuholen. Unter glänzenden Wundern, heißt es da, habe man die Gebeine dann nach Köln gebracht. So soll es zum Beispiel nach 3 Jahren Trockenheit endlich mal wieder geregnet haben. Es gibt unzählige weitere Orte, wo Severin verehrt wurde oder wird, in Frankreich, in Belgien, in Holland, Österreich, der Schweiz und natürlich in Deutschland. In einigen Orten wird er nicht nur zu einem der Städte schützen kann, er wird auch zum Beistand für Freiheitskämpfer. Das war auch in Köln so, sonst hätte sich der Stadtrat in früheren Zeiten am Gedenktag für die Schlacht von Worringen nicht zunächst in der Kirche des Stadtheiligen versammelt. Die Knochen des Heiligen müssen ein begehrtes Gut gewesen sein. Also gehen wir mal die Thesen durch zur Auflösung des Cold Case. These 1. Wir haben es mit einem dreisten Diebstahl zu tun. Grabräuber in St. Severin. Ein Motiv der Grabräuber ist ganz naheliegend. Die Gebeine des Severin waren ein wertvolles Gut. Das ließ sich verkaufen. Ist das denkbar?
Denkbar ist es, aber unwahrscheinlich. Also ich glaube, da war das Mittelalter zum Teil einfach anders unterwegs. Das war gut geschützt alles. Wir haben auch in den schriftlichen Quellen keinerlei Nachricht darüber. Das hätte sich mit Sicherheit irgendwie niedergeschlagen. Und dagegen spricht ja auch schlichtweg, naja, dann hätten die Grabräuber wohl alles mitgenommen. Und das ist ja nicht der Fall.
Neudeutsch spricht man von dem Phänomen des Body-Snatching, also dem Diebstahl von sterblichen Überresten. Da gibt es durchaus ein paar prominente Fälle aus neuerer Zeit. So wurde im Jahr 2000 der Schädel des mittelalterlichen, angeblich bösen Gegenpapstes Benedikt des 13. gestohlen, also im Jahr 2000. Der wird in Spanien und in Schottland verehrt. Und da hat der Diebstahl bewirkt, dass über seine Rehabilitierung diskutiert wurde. Meistens geht es bei so einem Diebstahl um Geld. So wurde die Leiche von Charlie Chaplin gestohlen, um Lösegeld zu erpressen. Und so wird es auch gewesen sein, als 2009 die Leiche des verstorbenen Präsidenten Zyperns ausgebuddelt worden ist. Also du sagst eher unwahrscheinlich, dann machen wir mal These 2. Es waren keine Räuber. Die Kirche ist hingegangen und hat die Knochen selbst entnommen, um sie weiterzugeben, um sie zu verschenken. Vielleicht auch als Gegenleistung für etwas, was sie brauchte, vielleicht für Schutz. Also Reliquien als Handelsobjekt oder als wertvolles Geschenk, weil man sich gegen Leistungen wie weltlichen Besitz oder militärischen Schutz erhoffte. Wie wahrscheinlich ist das?
Also das ist schon ziemlich wahrscheinlich, zumal solche Reliquien, Schenkungen ja in der eigentlich vormodernen Zeit durchweg üblich waren. Und tatsächlich, es gibt auch Verzeichnisse, Kataloge, wo man sehen kann, wo überall in ganz Europa im Prinzip oder sagen wir vorwiegend Westeuropa bis in den hohen Norden hinein, wo es überall Severins-Reliquien gibt, wo sie also hingegeben wurden. Aber das Problem ist, der Kopf ist ja nun weg. Und das ist so in dem Umgang mit Reliquien ist das eigentlich mit die wertvollste Reliquie, die es überhaupt gibt. Und die hätte man mit Sicherheit nicht mal einfach so weggegeben. Aber der Kopf muss ja irgendwann da gewesen sein, denn wir haben ja dieses eine Zahnfragment gefunden, was genau darauf hindeutet. Also die Frage ist, wo ist denn dann der Kopf?
Also man gibt nicht den Kopf weg und behält die Füße. Das würde man ja nicht machen, genau, wenn man ihn komplett gehabt hätte. Also gut, auch das, ja, möglich, aber auch eher unwahrscheinlich. These Nummer 3, und da kommen wir zur Geschichte Köln und Bordeaux. Die beiden Städte haben sich den Severin geteilt. Das legt diese aufgemalte Legende nahe. Das würde bedeuten, dass in Bordeaux und in Köln der gleiche Severin verehrt wird. Und der Mann, der zuerst Bischof in Köln war, dann in Bordeaux weitergelebt und gearbeitet hat. Da läge es nahe, dass man sich die Reliquien geteilt hat. Und weil sie dann zuerst in Bordeaux waren, haben die Kölner ja die unattraktiveren Teile des Leichnams bekommen. Das klingt plausibel, oder?
Ja, und es gibt die erst vor kurzem erschienene Kölner Stadtgeschichte des Frühmittelalters von Karl Ubel, der auch nochmal ja, so Argumente dafür ausführt, dass genau diese Variante einiges an Wahrscheinlichkeit und Plausibilität hätte. Also, dass der Severin von Köln und der Severin von Bordeaux, dass das die gleiche Person ist und dass man eben nicht in Köln die Legende eines gleichnamigen, aber anderen Severin, nämlich des von Bordeaux, adaptiert hätte.
Er spricht von einer Rivalität der Städte um den Severin.
Genau. Auch das, sowas hat es im Mittelalter ja durchaus häufig gegeben. Aber es gibt natürlich ein ganz gewichtiges Gegenargument, nämlich wir haben ja in Köln irgendwann mal ursprünglich den ganzen Severin gehabt, wenn denn dieser Zahn dazugehört. Auch das ist natürlich nicht eindeutig zu beweisen, liegt irgendwie nahe. Das ist das eine Gegenargument und es gibt noch ein weiteres Gegenargument, nämlich in Bordeaux, auch das muss man mit aller Vorsicht sagen, liegt in der dortigen Kirche St. Severin offenbar ein ganzes Skelett. Dann kann es ja nicht geteilt worden sein. Aber die letzten Untersuchungen, die stammen aus den 1860er Jahren. Also auch da müsste man aktuell nochmal nachgucken, wie es denn tatsächlich der Fall ist. Denn wir sehen ja hier an unserem Kölner Beispiel, dass ja so eine Schreinsöffnung auch nochmal klug machen kann.
Aber da gibt es ein Protokoll von dieser Schreinsöffnung, auch wenn sie so lange zurückliegt und bis jetzt keinen Hinweis, dass irgendwas fehlt.
Also es gibt kein es gibt kein formelles Protokoll, aber es gibt da Nachrichten, es gibt da eine ganz dicke Publikation drüber, wo das eigentlich zumindest sehr klar daraus hervorgeht.
Also in Bordeaux liegt ein kompletter Severin, in Köln ein halber. Dass, wenn es der in Bordeaux ist oder wenn die Überlieferung, die Information richtig ist, ist auch diese Variante unwahrscheinlich. Also drei Thesen, dreimal sagst du eher unwahrscheinlich, Grabräuber oder mittelalterliches Body Snatching, faire Aufteilung mit Bordeaux, verbotener Reliquienhandel, die Verteilung und Nutzung der Reliquien als Geschenke oder Gegenleistung für andere Dinge. Gegen alles gibt's Einwände. In Bordeaux müsste man das Grab nochmal öffnen, ist klar, um da letzte Sicherheit zu haben. Aber was bleibt denn dann noch? Gibt es weitere Möglichkeiten, die erklären können, wo der halbe Severin ist?
Also im Moment muss der Cold Case offen bleiben. Er ist, fürchte ich, nicht zu lösen. Das ist das Fazit. Aber das finde ich ja gar nicht schlimm, denn es bleibt ja spannend, die Forschung geht eben irgendwie weiter. Und das haben wir ja 1999 bei dieser Schreinsöffnung gesehen. Auch da hätte ja vorher niemand gedacht, dass wir auf einmal jetzt so viel mehr wissen. Und insofern kann es gut sein, dass vielleicht auch mit Hilfe von Kommissar Zufall, dass man nochmal irgendwelche Entdeckungen macht. Und ich finde, was bleibt, ist eben dieser tolle Befund mit diesen vielen Geschichten, angefangen von der Aufschrift des jüdischen Händlers auf dem Textil bis hin zu der Geschichte mit der Maus und überhaupt diesen so toll erhaltenen frühislamischen Textilien. Und was bleibt, ist, wie ich finde, dieser wunderbare Ort da in St. Severin. Gibt es ja dieses tolle Zitat von Heinrich Böll, Kölner Literaturnobelpreisträger, der sich Zeit seines Lebens immer mit der Stadt auseinandersetzt, mit den Entwicklungen und irgendwann in den 70er Jahren aus Köln rauszieht. Und er wird dann gefragt in einem Interview, ob er denn diesen Bezugspunkt seines literarischen Schaffens nicht vermissen würde. Und Böll sagt dann, ja, er würde schon die Stadt vermissen, aber sie sei ihm einfach zu laut geworden. Abgesehen von den ruhigen Orten in den romanischen Kirchen Kölns, vor allem tief unter St. Severin, dort, wo Köln beginnt. Und das finde ich ein wunderbares Zitat, denn da beginnt natürlich nicht die Stadtgeschichte, aber es beginnt zumindest, und zwar sichtbar und nachvollziehbar, ein ganz wichtiger Teil der Stadtgeschichte, die Köln geprägt hat, nämlich das christliche Köln.
Und das Rätsel wird bleiben und vielleicht weitere Generationen beschäftigen. Man muss auch nicht alles wissen, ne?
Genau.
Ein schöner Schluss. Der wahrscheinlich älteste Cold Case der Stadt Köln wird einer bleiben. Weitere sachdienliche Hinweise zum Verbleib des halben Severin werden natürlich dankbar entgegengenommen. Herzlichen Dank, Joachim Oepen, für den Besuch im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Wenn ihr Spaß an solchen historischen Themen und Geschichten über die Kölner Stadtheiligen habt, empfehle ich unsere erhellende True Crime Folge, die wahre Geschichte der heiligen Ursula und der 11.000 Jungfrauen. Da ist unter anderem Karl Ubel zu Gast, auf den Joachim Oepen eben verwiesen hat. Und natürlich empfehle ich Ihnen und euch mal eine Führung durch St. Severin mitzumachen. Das ist wirklich höchst interessant und spannend. Da kann man auch mal die Ausgrabungen unter der Kirche sehen. Außerdem die kostbaren Tücher, über die wir gesprochen haben. Die Tücher, an denen die Mäuse geknabbert haben. Da gibt's Infos im Internet auf der Homepage von St. Severin oder auf der Homepage des Domforums in Köln. Die Links setze ich in die Shownotes zu dieser Ausgabe. Das war's für heute. Dank auch an Laura Ostender, die als Sprecherin mitgemacht hat. Machen Sie es gut. Wir machen eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause. Am 11. Januar gibt's die nächste Folge bei True Crime Köln. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit und bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.